Landmensch.
Lebenswerte Räume.
Reinhören.
Und eingeladen ist Gloria. Sie kommt aus Ghana und stellt sich glücklicherweise, damit wir auch mal so eine Idee kriegen, wie Twi klingt, auf Twi vor, aber dann geht's weiter auf Deutsch. Gloria, schön.
Hallo. Je freme Gloria, e fua amokwandua olabisi. 43 years old, me fi Ghana, mankru. Ich heiße Gloria e fua amokwandua Olabisi. Ich bin 43 Jahre alt und komme aus Ghana. Ich bin geboren in Accra, Ghana, stamme vom Fanti-Stamm ab und mein Dorf ist Mankru Agona.
Oh ja, jetzt haben wir das Glück, dass Gloria schon mit 6 Jahren nach Deutschland gekommen ist und sozusagen die Berufsbiografie, die Ausbildung, die Schulbildung hier in Deutschland gestartet hat. Und mich würde mal interessieren, hast du, als du in Ghana warst, als 6-jähriges Kind, irgendwie da schon ein bisschen Berührung gehabt mit Schule oder Kindergarten oder sowas? Oder war das in Deutschland das allererste Mal?
Zwischen 5 und 4 war ich im Spielkreis in Ghana und bin mit 6 Jahren in Ghana auch eingeschult worden. Und als ich nach Deutschland gekommen bin, musste ich die 2 Jahre, die ich schon an Schulerfahrung habe, trotzdem zurückgesetzt werden, weil ich die Zeit damit verbracht habe, die deutsche Sprache richtig zu lernen.
Kannst du noch irgendwie was erinnern aus der Zeit, wo du noch in der Erinnerung an ghanaische Schule voll von den Eindrücken warst oder plötzlich dieser Kulturschock hier in eine deutsche Schule, deutsche Klasse, Sprache, die du nicht kanntest?
Streng. Die ghanaische Schule, streng. Die Nägel mussten sauber sein, die Haare müssen gekämmt sein. So diese subjektive Reinlichkeit hat nicht gereicht. Es gab strikte Regeln, wie man auszusehen hatte. Und das war Stress, immer Stress. Und die Erinnerung im Negativen, im sehr Negativen, ist die Disziplinierung, sodass die Kinder auch in der Schule geschlagen wurden.
Du auch?
Ja.
Ja?
Mädchen, wenn man auch die Hausaufgaben nicht gemacht hat.
Oh ja. Weißt du noch, wie deine Schuluniform aussah? Weißes Oberteil?
Gelbbraun. Gelbbraun.
Okay.
Gelbbraun, ja.
Aha.
Wobei ich die Schule einmal gewechselt habe, aber an Gelbbraun kann ich mich gut erinnern.
Und dann in Deutschland plötzlich dieser Wechsel. Wie war das für dich, jetzt plötzlich in so eine Klasse zu kommen, wo die Kinder alle individuell gekleidet waren, wo es bestimmt ganz anders zugegangen ist? Nicht so diszipliniert, stelle ich mir vor.
Ja, die Uniform, die Kleidung in dem Sinne habe ich gar nicht wahrgenommen, aber die Freiheit, die Sorglosigkeit, mit der man zur Schule gegangen ist, mit der ich zur Schule gehen durfte, habe ich geliebt. Ich habe plötzlich geliebt, zur Schule zu gehen.
Obwohl du die Sprache nicht so konntest noch nicht, ne?
Nein, ich habe ja Zeit gehabt, die Sprache zu lernen, dadurch, dass ich 1 Jahr ausgesetzt habe. Ich bin nicht direkt eingeschult worden, als ich nach Deutschland gekommen bin. Also die Kommunikation war nicht schwer. Ich war sowieso kontaktfreudig, sehr kontaktfreudig, stand dann auch in meinem Zeugnis. aber die Freiheit, die wir Schüler hatten und die Kommunikation zwischen Pädagogen, also Lehrer, Lehrerinnen und die Schüler, hat mir besonders gut gefallen. Der Nachteil allerdings für mich war, dass ich durch die Freiheiten, die man im Unterricht hatte, dann auch schwer nachgelassen habe im Unterricht und mir gedacht habe, wenn die Schüler und Schülerinnen frech sein dürfen und nicht bestraft werden, dann ist das hier Friede, Freude, Eierkuchen. Das war nicht gut, aber spätestens in der zweiten Klasse bin ich angekommen.
Und wie ging das dann weiter? Wie war dein schulischer Werdegang hier? War das schon Bremen?
Ja, immer schon Bremen gewesen. In der weiterführenden Grundschule war die Andernacher Straße, dann die weiterführende Koblenzer Straße. Eine mittlere Schulreife habe ich gemacht und habe dann Ausbildung zur Friseurin gemacht.
Was war das für ein Betrieb? Was war das für ein Ausbildungsbetrieb?
Das war in einem Projekt. Kleine Vorgeschichte, das war nicht mein Wunschberuf, aber das war eine Zeit, wo man beim Arbeitsamt oder beim Beratungsgesprächen offen ins Gesicht gesagt bekommen hat, hier steht in den Unterlagen zwar nicht extern, aber intern keine Ausländer. Also die Diskriminierung damals war schon sehr erheblich. So.
Das stand sozusagen als kleiner Vermerk, dieser Friseurbetrieb möchte keine Ausländer haben, der möchte nur biodeutsche Lehrlinge haben.
Gar nicht mal der Friseurbetrieb, sondern Betriebe. Also das sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass ich öfter diese Vermerke präsentiert bekommen habe und dann letztendlich die Möglichkeit hatte, weil keine anderen Chancen mir geboten haben, Schneiderin oder Friseurausbildung zu machen. Und am ersten Tag im Projekt habe ich nur geweint. Ich habe mich gefragt, was soll ich werden, Friseurin? Was kann man draus? Heute bin ich dankbar, absolut dankbar.
Was war dein Traumberuf? Was war dein Wunsch?
Ich wollte Bauzeichnerin werden. Den Beruf gibt es heute gar nicht mehr in dem Sinne. Nicht. Wird ja alles computergestaltet. Aber ich wollte Bauzeichnerin werden. Diese Affinität zu Genauigkeit, Konzentration, Fokussierung auf die Arbeit. Gut, das hat man in fast allen Berufsfeldern, aber es hat mir gefallen, diese Genauigkeit, sauberes Arbeiten, das Spielen mit den Geräten, mit demselben Stift, dicke Linie zeichnen, dünne Linie zeichnen als junger Mensch, das hat mich begeistert.
Und da gab es dann keinen Betrieb?
Gab es keinen Betrieb.
Okay. Und das war ein Projekt, wo du die Friseurin-Ausbildung gemacht hast. Was war das für ein Projekt? Kannst du es beschreiben?
Das war auch ein Sozialprojekt für Jugendliche, die benachteiligt sind. Ja, ich war ja benachteiligt. Das war in der Zeit von Schröder. Also meine Zeit, das war wohl die Zeit, so wie wir es heute haben mit den Flüchtlingen. Situation war es für mich subjektiv die Zeit, wo es sehr viel Benachteiligung für zweite Generation Kinder von Migranten waren. Und ich glaube, das hat sich in der Gesellschaft auch gezeigt und es gab viele Projekte. Ich kann es leider nicht benennen. Ich kann mich nicht an den Namen des Projekts erinnern. Aber wir waren hauptsächlich Migranten, die in das Projekt reingekommen sind und somit dann auch die Möglichkeit bekommen haben, Chancenausgleich zu bekommen in dem Projekt, in dem wir mit einer Ausbildung letztendlich unsere Schulbildung beendet haben und nicht total runterrutschen in Arbeitslosigkeit oder auf dumme Gedanken kommen, weil man nichts zu tun hat und nur zu Hause sitzt, nicht?
Also es war dann in der Hauptsache so schulisch. Also ihr habt dann als zukünftige Friseurin, als Azubis in einem großen Raum gesessen und habt da dann sozusagen außerbetrieblich das Haare schneiden gelernt und alle anderen Abfolgen von Tätigkeiten, die so im Friseurhandwerk üblich sind, aber es eben nicht in einem echten Friseurbetrieb, sondern in einer außerschulischen Ausbildung.
Genau. Und auch mit Berufsschule, da war auch dual Berufsschulbesuch. Und Friseurwerkstatt im Berufsförderungszentrum in Gröpelingen hat das stattgefunden. Das lief auch 3 Jahre mit dem Ziel, dass die Azubis, wir, nicht 3 Jahre dort verbringen, sondern im Laufe der Zeit vermittelt werden in Betriebe. Ja, bei bei 80% der Teilnehmerinnen und einige Herren waren auch dabei, hat es auch gut geklappt.
Mhm. Und wie war dann dein Berufseinstieg? Wo hast du angefangen zu arbeiten?
Bei Clear in Habenhausen. Dort habe ich gearbeitet, bin aber nach der Ausbildung nicht geblieben, weil ich dann meinen Sohn bekommen habe und habe dann gemeinsam mit meinem Mann einen Friseursalon eröffnet mit einer Teilmeisterschaft, weil er den Meister hatte, aber spezifisch für Afrohaare.
Okay.
Und ich die Ausbildung absolviert habe als Friseurin, allerdings nicht die ganze Sparte vom Beruf ausüben durfte, weil ich den Meistertitel nicht hatte.
Mhm.
Na, wenn man überlegt, da Dauerwellflüssigkeit oder Blondierung ohne wirklich fundiertes Wissen. Manch einer mag sagen, ja, es ist doch nur Blondierung, aber es kann schon sehr gefährlich sein, wenn man da Chemikalien Menschen auf die Haut trägt und keine fundierte Ausbildung hat. Darum hatten wir nur die Teilmeisterschaft und durften die Bereiche, wo man als Azubi wirklich sagen kann, das ist ein Bereich, den ich kontrollieren kann oder in dem ich weiß, was ich tue, haben wir angeboten. Wie Haare schneiden, keine Chemie.
Aha, aha.
Haare schneiden.
In dem Lebensweg ist es bei dem Friseurbetrieb nicht geblieben. Es ist dann wie weitergegangen?
Ja, in unserem Frisiersalon war es dann irgendwann so, dass sich die Menschen getroffen haben, um Gemeinschaft zu haben. Es war kein Friseurbetrieb in dem Sinne, wie man es hier kennt, von der deutschen Kultur und auch von der afrikanischen Kultur, weil wir auch im Salon dann Briefe übersetzt haben, wenn jemand zum Haareschneiden gekommen ist und dann einen Brief mitgebracht hat, weil die Dame, also ich, kann ja gut Deutsch, dann kann man das dann miteinander verbinden und vom Übersetzen zum Begleiten. Und manchmal wurden wir auch eingebunden, wir beide, mein Mann und ich, und hatten dann zwischenzeitlich den Laden für eine Stunde oder zwei Stunden zugemacht, um Menschen bei ihren Formalien und Amtsbesuchen, sagt man das so, also wenn sie dann an behördlichen Stellen eingeladen wurden, sind, die konnten wir nicht wegschicken, weil sich eine freundschaftliche Beziehung zu den Kunden entwickelt hat.
Und was ist dann daraus entstanden? Ich glaube, es gibt es schon als Verein.
Ja, es ist dann so, dass wir, weil Afrikaner sehr viel Kraft in ihren Glauben schöpfen, so dass dann mein Mann durch pastorale Weiterbildung und Integration zwischen afrikanischen Gemeinden und deutschen Gemeinden Weiterbildung gemacht hat, dass wir dadurch, dass die Arbeit immer mehr so in die seelsorgerische Richtung ging, dann eine Gemeinde gegründet haben. Das war 2004. Und 2015, in der Flüchtlingswelle, sich das dann nochmal extrem ausgedrückt hat, wie sehr die Menschen diese Begleitungshilfe brauchen in der Integration, dass plötzlich die Dynamik von der Gemeindearbeit sich verschoben hat in soziale Arbeit, Lotsenarbeit. Und daher dann der Gedanke, dass wir speziell für die Migrationslotsenarbeit eine Abteilung in der Gemeinde brauchen. Aber formal war es nicht richtig, weil soziale Arbeit auch getrennt werden muss, also glaubensneutral gehandhabt werden muss, haben wir den Verein Go One School gegründet und 2018 offiziell auch mit Unterstützung vom Sozialreferat Projekte begonnen.
Erstmal auf der friseurhandwerklichen Seite, hast du dich da auch weiterentwickelt, Gloria?
Ja, weil im Laufe der Zeit habe ich mich gefragt, warum die Kundschaft den eigentlichen Zweck weshalb wir uns selbstständig gemacht haben, in eine andere Richtung drücken, sodass wir weniger den Friseurberuf, unser Handwerk ausüben, aber mehr beratend. Sind wir denn so schlecht in unserem Handwerk? Das war eine Phase, wo wir uns Gedanken darüber gemacht haben, dass das Beraten ehrenamtlich und teilweise das Geschäft schließen, um zu begleiten, wir auf Dauer nicht unser Lebensunterhalt beschreiten können. Mein Mann und ich haben dann entschieden, gemeinsam, dass ich den Meistertitel mache. Es war in der Zeit, wo ich mittlerweile 3 Kinder schon hatte. Wir haben 3 gemeinsame Kinder gehabt. Und dann bin ich davor ein wenig zurückgeschreckt, weil ich mir Gedanken darüber gemacht habe, ob das alles machbar ist. Und als ich mich entschieden habe, die Meisterschule zu besuchen, um mich für den Meistertitel vorzubereiten, habe ich in der Zwischenzeit schon das 4. Kind geboren. Gut, wir haben gemeinsam diese Hürde genommen und auch erfolgreich abgeschlossen. Und trotzdem waren die Kunden und die Menschen in unserem Umfeld mehr daran interessiert, dass wir sie beratend begleiten. Und dann habe ich mich entschieden, dass die Leidenschaft und diese Passion, die wir haben, Menschen zu begleiten, ja auch eine Professionalität brauchen, weil es irgendwann dann an Fachkompetenz fehlt in einigen Bereichen. Dann habe ich mich entschieden, ein Studium zu beginnen in Pädagogik, Beratung und Erwachsenenbildung zu absolvieren. So, und das ist was, womit ich parallel in der Projektarbeit in Go One School auch beschäftigt bin.
Ja, so hat sich sozusagen über diesen eher gar nicht so gewollten Einstieg in den Friseurberuf, weil du wolltest ja technische Zeichnerin, Bauzeichnerin werden, dann über diese Schiene eine Meisterprüfung ergeben und dieses ganze Beratungsfeld, was vorher immer und immer schon im Friseursalon lebendig war, das hat sich dann zu einer Vereinsgründung entwickelt, zu Go One School. Das ist wirklich eine ganz besondere Art von Berufsbiografie, die dann zu einer Form kommt, die man sich im Kopf ja nie ausdenken würde. Man würde ja nie ein Beratungsprojekt als Friseurbetrieb anlegen, aber euch ist da was geglückt, was wirklich ganz aus der ursprünglichen beruflichen Tätigkeit der Friseurin entstanden ist. Weil bei der Friseurin erzählt man, auch wenn man in Deutschland zum Friseur als Deutscher geht und einen deutschen Friseur gegenüber hat, da wird einfach viel erzählt, viel Persönliches erzählt. Das ist ja schon fast sprichwörtlich, ne? Also dass man dem Friseur eigentlich alles erzählt. Ja. Ne? Also die privatesten Dinge und alles, was im Anliegen ist, das kriegt die Friseurin mit. Und das ist ein wunderbarer Ort, um Beratungsgespräche zu führen. Und du hast das sozusagen zu einer Blüte entwickelt, die immer noch weiter zum Aufblühen kommen wird. Also wie sich da Beratung eben auch professionalisieren kann. Ja. Toll.
Go One School bedeutet, gehe zu einer Schule. Man kann sich sein Leben lang weiterentwickeln. Auch in einer Umgebung, in der man sich nicht auskennt, erstmal ankommen und weiterentwickeln. Und weil ich eine Frau bin, habe ich mich auf die Arbeit mit Frauen fokussiert.
Du hast gesagt, dir ist jetzt vor nicht allzu langer Zeit der Song von Beyoncé begegnet, wo mit nigerianischen Musikerinnen und Musikern und ghanaischen Musikerinnen und Musikern zusammen eine Kollaboration entstanden und funktioniert hat. Und das ist vielleicht der Song, der dazu irgendwie passen könnte. Kann das sein, dass da auch aus unterschiedlichen Kulturen Menschen angesprochen sind?
Ja, auf jeden Fall. Also die Gemeinschaft, dieses, dass man keine Insel ist, dass man einander braucht, die unterschiedlichen Sichtweisen. Ich komme ja ursprünglich aus Ghana und mein Mann aus Nigeria, und die Menschen in unser Umfeld sind aus Ghana und Nigeria. Natürlich auch andere Herkunftsländer, aber hauptsächlich die aus unserem Herkunftsland, weil sie uns als Vorbilder gesehen haben und die Zusammenarbeit im Verein ist auch so ausgerichtet, dass wir eine Mischung sind aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und Herkunftsländern, sodass sich jeder bei uns zu Hause fühlt.
Ja, diese Zusammenarbeit zwischen ghanaischen und nigerianischen und der US-amerikanischen Musikerin Beyoncé ist so ein Hinweis auf das, was an Zusammenarbeit in dem Verein Go One School auch angestrebt ist. Was ist die konkrete Arbeit in diesem Verein?
Für mich ist es am Anfang gar nicht mal so ein Konzept gewesen, sondern es fing damit an, für die Frauen da zu sein, ihnen zuzuhören, ihnen zu erlauben, auch ihre Frustration auszudrücken, aber auch ehrlich Hinweise meinerseits, weil ich ja schon länger hier in Deutschland lebe, auch Hinweise zur Reflexion zu geben, wo dann teilweise aufgestaute Frust dann nochmal hinterfragt worden sind und durch solche Gespräche dann die Zusammenarbeit mit Behörden und mit den Leitungen in den Übergangswohnheimen den Frauen und den Behörden leichter gefallen ist.
Ihr seid konkret in Übergangswohnheimen aktiv?
Ja, anfangs in den Übergangswohnheimen und als sich das bewährt hatte, also als beidseitig die Brücke als sinnhaftig erkannt worden ist, war die Nachfrage dann da. Und mit Nachfrage muss dann ein Konzept rein, dann muss ein Projekt geschrieben werden. Das war so der Punkt, wo dann überlegt wurde, ob wir nur in den Übergangswohnheimen für die Frauen beratend da sind oder auch in den Stadtteilen, weil das Ziel ist ja, dass aus den Übergangswohnheimen die Familien dann in Stadtteile einziehen und ihr Leben als Migranten dann auch beginnen. Und auch in dem Schritt des Umziehens und Zurechtfinden in einem Quartier war hoher Bedarf an Hilfe und Begleitung da. Also anfangs nur in den Übergangswohnheimen, mittlerweile auch in den Quartieren. Und jetzt, 2021, sind wir ein Stück innovativer, weil wir festgestellt haben, dass viele diese Familien, diese Damen auch mit einem hohen Bildungsgrad nach Deutschland gekommen sind und in dem Bereich niedrigschwellige Aktivitäten sind wir okay mit den Übergangswohnheimen und den Quartieren, aber in den Quartieren wollen wir uns auch mit den Beschäftigungsmöglichkeiten.
Also aufzeigen, welche Beschäftigungsmöglichkeiten es in den Quartieren vor Ort gibt für die Frauen, die dann sich hilfesuchend an euch wenden, die von euch Beratung haben wollen.
Ja, die Beschäftigungsmöglichkeiten aufzeigen und vor allen Dingen auch die ehrenamtliche Arbeit als Brücke von Ankommen im Quartier sozusagen und dann in Beschäftigungsprojekte. Da ist teilweise eine Hürde für einige der Damen und das überbrücken wir mit ehrenamtlicher Arbeit, indem sie zum Beispiel in den Quartieren bestehende Projekte anschauen auf ehrenamtliche Basis und wenn sie dann für ein halbes Jahr oder ein Jahr dabei gewesen sind und sich vorstellen, dass das ein Beruf werden könnte, dann in das Projekt einsteigen, in den Projekten Deutschkenntnisse erweitern und einfach Kompetenzen erlangen, um dann irgendwann so bald wie möglich in Ausbildung oder in Berufsleben einzusteigen. Also das ist für 2021 das Innovative, die Steigerung von Übergangswohnheimen in Quartiere und jetzt fokussieren wir uns auch in dem Bereich Ehrenamt und Beschäftigung. So diese drei Kombinationen haben wir von vornherein gehabt, aber es war nicht so strukturiert, wie es jetzt ist, weil in diesem Jahr haben wir die Aussicht auf Betreuung von 15 Projektgruppen. Und 2018 war es nur ein Projekt. Und die Ehrenamtlichen waren auch mit mir, auch Migrantinnen, die auch teilweise in Deutschkurse gewesen sind, aber durch die wenige Erfahrung, die sie bereits haben, trotzdem sehr hilfreich die Frauen begleiten konnten gemeinsam mit mir. Und mittlerweile ist es so, dass die Ehrenamtlichen 9 Ehrenamtliche. Wir haben auch eine Zusammenarbeit mit AWO in einem Projekt, das sich Best Mom nennt. Eine Mitarbeiterin ist aus unserem Verein, die wir vermittelt haben an AWO, weil sie mit uns in unseren Projekten gewesen ist und ich sie angeleitet habe und sie selbstständig dann auch Gruppen betreuen konnte. Und wir dadurch, durch diese Erfahrungskompetenz und kulturelle Kompetenz, sie dann an AWO vermitteln konnten. So ist die Kooperation sozusagen entstanden, auch mit der BRAS. Wir haben 2 Damen vermittelt, die in einem BRAS-Projekt, Beschäftigungsprojekt teilnehmen, die auch mit Frauen betreuen im Go One School Verein. So, das Ganze verzahnt sich und ja.
In welchen Stadtteilen seid ihr aktiv?
Wir sind in Bremen-Nord, in Fegesack, in Hemelingen, in Abergen, in Mitte. Ja, und es kommen noch im Laufe des Jahres bis Juli dann peu à peu werden die Gruppen aufgestockt auf 15. So, die Stadtteile werden dann je nach Bedarf vom Referat uns vorgeschlagen.
Und ist es so, dass Interessierte sich an euch wenden können?
Ja, wir haben eine Internetseite, die noch in Arbeit ist. Einige Informationen kann man schon auf der Webseite finden. Die heißt Go, für das englische Wort gehen, also Go, G-O, und dann die Ziffer 1. Und dann das Wort School, also Go One School, -bremen.de.
Okay.
Auf der Seite findet man einige Informationen über ja, unsere Geschichte, unsere Projekte und die Kooperationsangebote. Wir freuen uns über Ehrenamtliche, die Interesse haben, an unseren Projekten teilzunehmen. Und wir freuen uns über Träger, die in bereits bestehenden Projekten, wo der Eindruck ist, dass zu wenig afrikanische Frauen sich angesprochen fühlen, dass wir kulturell die Projekte auch mal übersetzen, also für die Damen interpretieren und so ihr Interesse wecken. Es geht uns darum, die Projekte, die bereits bestehen, es gibt unheimlich viele Projekte, von denen die Familien profitieren können, von denen die Frauen profitieren können, die ihnen aber nicht bekannt sind. Und ein Teil unserer Aufgabe ist, sie auf diese Projekte aufmerksam zu machen. Es geht uns nicht darum, neue Projekte, also das Rad neu zu erfinden, sondern die bereits bestehenden Projekte, die Teilnahme, die Partizipation an Projekten und Aktivitäten in den Stadtteilen, den afrikanischen Frauen näher zu bringen.
Gloria, was für eine Zielgruppe sprecht ihr in der Hauptsache an mit Go One School?
Ja, unsere Zielgruppe sind afrikanische Frauen im Allgemeinen, alleinerziehende Mütter, weil wir sehr viele alleinerziehende Mütter in den Übergangswohnheimen haben und sie diese Hilfe als sehr, sehr willkommen angenommen haben. Also haben wir uns dann darauf fokussiert, Informationen für ihre Wünsche oder ihre Sorgen zu sammeln, Informationsveranstaltungen für sie zu organisieren. Wenn es um die Wohnungspolitik geht, Informationen wie zum Beispiel Nachtruhe, Mittagsruhe, Mülltrennung, also die Punkte, die häufig als Hürde für einen Mietvertrag für die afrikanischen Frauen gelten, um sie einfach zu informieren und ihnen zu erklären, dass es Dinge sind, die ein Vermieter mit als Kunde benennt, keine Wohnung zu vermieten. Wir häufig die Situation haben, dass die Damen Jahre in den ÜWHs sitzen und keine Wohnung bekommen. Hier und da sind natürlich auch Diskriminierungen dabei, aber zur Reflexion hin, die Frauen zu begleiten. Sitten gibt's und Richtlinien und Rahmenbedingungen gibt's hier in Deutschland. Und sie auch zu akzeptieren und zu respektieren, das sind auch mit die Arbeiten, die wir mit Go One School tun. Und wenn es um Kindererziehung geht, dass die kulturelle Art, wie wir unsere Kinder erziehen, hier in Deutschland teilweise auch Probleme mit dem Jugendamt mit sich bringt, zum Beispiel Kinder schlagen. Afrikanische Frauen lieben ihre Kinder. Jede Mutter liebt ihr Kind. Liebe wird manchmal auch kulturell interpretiert. Und in der deutschen Kultur ist das Schlagen gesetzlich nicht erlaubt. In einigen Kulturen ist es eine miserable Mutter, die ihr Kind nicht diszipliniert. Und da habe ich den Ansatz, dass ich den Behörden sage, selbst hier in Deutschland hat die Pädagogik eine Geschichte. Es gab auch Zeiten, wo Kinder in der Schule diszipliniert wurden und auch geschlagen worden sind. Und dieser Weg von ein oder zwei Generationen, das kann man von einer Migrationsfamilie so abrupt. Man muss es zwar erwarten, aber da muss auch mehr Gesprächsbereitschaft sein, um die Angst den Müttern zu nehmen, den Familien zu nehmen, dass das Jugendamt nur darauf aus ist, ihnen die Kinder wegzunehmen. Das Jugendamt bietet viele Dinge an. Projekte und Ausflugsmöglichkeiten und. Also die ganzen positiven Sachen, die das Jugendamt macht, ist in der Community nicht angekommen. Aber da herrscht die große Angst von den Neuankömmlingen, dass man sich vom Jugendamt fernhalten muss und dass sie nur Probleme bringen. Also die Gespräche waren in allen Stadtteilen sehr positiv. Von Seiten des Jugendamts und von Seiten der Familie, weil der Raum geschaffen worden ist in einem sicheren Umfeld, wie zum Beispiel in einem Projekt Raum der Begegnung, Gespräche zu haben zwischen Ämtern und den Frauen, wo die Frauen in einem Projekt, wo sie sich zu Hause fühlen, die Gäste, die dann meinetwegen vom Arbeitsamt kommen oder von einer Baugesellschaft, oder von einem Energieberatungsprojekt direkt Fragen stellen konnten.
So, oh ja, da werden wir bestimmt noch von Go One School hören in den nächsten Jahren, wenn das sich weiterentwickeln kann. Das steht am Anfang, also das Logo, die Webseite, das entwickelt sich alles Stück für Stück. Und schön, dass du heute hier bei uns erzählen konntest von diesen Aktivitäten, weil das ist ja spannend. Wie kann sich jemand so mit bestimmten Ideen und Vorstellungen, die auch bestimmt geprägt sind von der Herkunftskultur hier in Deutschland, das so entwickeln, dass sie das weitergeben kann an Neuangekommene. Und das ist, glaube ich, ein wunderschönes, gelungenes Beispiel, also wie der Verein Go One School das vermag. Aus dem Wissen um die Herkunftskultur Leuten, die neu angekommen sind, neuen, viel einfacheren Start zu ermöglichen, als wenn es das nicht geben würde, das, was Go One School anbieten kann und vorhat. Herzlichen Dank, dass du unser Gast warst und viel Glück auf dem weiteren Weg euren Aktivitäten und eurem Verein. Vielen Dank, Gloria.
Dankeschön, danke.
Insan Mensch. Lebenswerte Räume. Reinhören.
Eine Podcast-Reihe der Medienwerkstatt Huchting. Aufnahmeleitung Norbert Ellrich. Interviews Claudius Jöcke.
Allen Kolleginnen und Kollegen vom Kulturladen und von der Medienwerkstatt vielen, vielen Dank für die Mitarbeit und Unterstützung.
Reinhören!